Ja, anknüpfen an das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Und ich bin ja der Vers, den Herr Axel auch als Leitvers hatte, Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Interessanterweise möchte ich, gut, das war der Vers, wie ihr seht, ist das eine Folie, die ist aus 2006. Und das fiel mir nochmal so in die Finger und ich habe gedacht, naja, ist mal interessant, sich das einfach nochmal anzugucken. Also der Vers begleitet mich persönlich schon ja, ziemlich lange. Und wir haben den immer wieder mal auf dem Tablett gehabt. Und das Thema damals, verhärtet eure Herzen nicht. Und ich will das eure hier gleich mal in große Frage zeigen. Ich will mich hier nicht ausklammern. Es geht logischerweise hier immer um uns und es geht zuerst um mich. Möchte eigentlich die Folien mal durchgehen. Herz, Hebräisch, Leb oder Lebab, das Körperorgan oder repräsentativ für die Organe des Körpers überhaupt. Da haben wir auch ein schönes Bild. Ich glaube, das ist irgendwas, was mal transplantiert werden soll. Sieht lecker aus, oder? sind irgendwie entsprechend. Also so, nur dass man immer nochmal das Gefühl hat, was. Nur nochmals, glaube ich, um der Auffrischung. Das Herz steht für die Mitte des Menschen, das Wesentliche, das Wichtigste, das Repräsentative, das Wesen oder den Kern. Der verborgene Mensch, das Innere oder des inneren Menschen. Ich denke, es sind alles keine neuen Sachen. Aber ich denke, ich möchte es einfach nochmal benennen. Das Herz ist Sitz der seelischen Regungen, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Schrecken, Schmerz, Trauer, Freude, Angst, Verzweiflung, Mut, Tapferkeit, Hochmut, Bosheit, Verachtung, Vertrauen, Zuneigung, Treue, Hass. Das Herz ist Zentrum der geistlichen Funktionen, Erkenntnis, Vorstellung, Wissen, Erinnerung, Einsicht, Weisheit und Dummheit. Haben wir immer viel gedacht, das hat viel was mit unserem Gehirn zu tun. Aber geistlich betrachtet ist das Thema ja in unserem Herz angesiedelt, sind diese Themen in unserem Herzen angesiedelt. Und das ist ja genau der Platz für den Inneren, für den wesentlichen Menschen. Das Herz ist Sitz des Willens, des Urteilens, der Entscheidungen, der Verantwortung, des Gewissens, der Gedanken, der Wünsche, der Hoffnung. Sprüche 16,9, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Braucht man nicht weiter. Das Herz umfasst somit sämtliche Bereiche des menschlichen Inneren und auch die unergründlichen. Gott weiß um die Regungen im menschlichen Herzen. So, hier nochmal eine Definition. Härte ist der mechanische Widerstand, den ein Körper dem Eindringen eines anderen, härteren Körpers entgegengesetzt. Also wird Härte auch physikalisch gemessen, indem man versucht, mit einer Spitze in irgendwas einzudringen und misst letztlich die Kraft, die dafür notwendig ist. Das Wort spricht von Verhärten, also in der Bibel lesen wir Verhärten, Verstocken, hart wie Stein, verhornt, gefühllos, unsensibel, widerspenstig, fett machen, mit einer Fettschicht überziehen. Also was mir dazu noch einfällt, was wir auch in der Bibel finden, das Herz, wenn sich das Herz überhebt. Also das ist so dieses eigene Hochheben des sich selbst überheben über Gott. Das fehlt hier in dieser Aufzählung. Ich denke, Auswirkungen der Verhärtung, geistige Taubheit, geistige Blindheit, unsensibel gegenüber Gottes Wort, unsensibel gegenüber seinem Wirken, unsensibel gegenüber seinen Geboten, unsensibel gegenüber seinen Geweisungen, gegen seinen Plänen, und auch gegen seiner Liebe. Gut, hier als Beispiel, klar, die Israeliten, das in dem Fall Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Interessant, das Thema mit dem Pharao ist ja derart, dass der Pharao sein Herz selbst verstockte und anschließend Gott das Herz des Pharao noch weiterhin verstockte, also verhärtete. Und ja, die Israeliten in der Wüste, das haben wir auch schon oft gehabt, ein Thema. Der 40 Jahre war letztendlich der Zustand ihrer Herzen. Und man kann es vielleicht so einfach nennen, sie haben letztlich Ägypten nicht aus ihren Herzen bekommen. Ägypten war genau das, was sie gewohnt waren, das, was sie kannten. ja, das, was sie von da mitgebracht haben. Es gibt so viele Stellen, in denen letztendlich es genau um diese Verhärtung der Herzen geht oder gegangen ist. Und mit dem Endergebnis hat mal ausgenommen von Josua und Kaleb, sind diese Generation alle in der Wüste geblieben. Was führt zur Verhärtung? Sünde, Stolz, Gewohnheiten, Widerspenstigkeit, negative Einflüsse, falsche oder keine Erwartungen, innerliche Toleranz, Teilnahmslosigkeit, Rebellion, Ungehorsam. Wie sehen die Schritte zur Heilung aus? Umkehr, Demut, dem 2. Chroniker 34, 27, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du das seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und weil du dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe ich es gehört, spricht der Herr. Das Herz in Verbindung mit Gott bringen, das ist ja genau die Hausaufgabe, die uns Axel gegeben hat. Und ich denke mal, oder ich nehme einfach mal so, dass es die Hausaufgabe logischerweise zuerst für die Ältesten und aber auch für alle, die hier sind und für alle, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöslich brennt wegen der Bosheit eurer Tat. Den Heiligen Geist wirken lassen, die Liebe Gottes empfangen, lernen Gott zu lieben, den Heiligen Geist nicht dämpfen. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gottes Zusage in sich aufnehmen, Hesekiel 36, 26, 27, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Und gut, das können wir. Das war einfach jetzt nochmal ich fand es nochmal so interessant, so einen Rückblick mal zu halten. Etwas aus 2006. Und ich meine, der Axel hat uns ja einiges mitgegeben, und für mich ist eigentlich nochmal ganz deutlich, das Beispiel von König David. Was können wir aus seinem Beispiel letztendlich für uns selbst ziehen? Weil ich denke, die Geschichte kennt ihr alle. Und ich beginne mal. Also es ging im 1. Samuel 13, 13, fängt es an, wo der Herr den König Saul verworfen hat. Und da heißt es, also 1. Samuel 13, 13, und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Und in 14, nun aber wird dein Königreich nicht bestehen, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat. Also es ist eine klare Ansage, die Samuel an den Saul gibt vom Herrn. Das Interessante ist klar, Saul, also ungehorsam, widerspenstig. Und das Interessante oder das, was er über David sagt, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Dann kann man sagen, okay, ja, Saul war wohl nicht der Mann nach Gottes Herzen. Es gibt ja sehr viele Beispiele. Also einmal diesen Ungehorsam. Es gibt auch dieses Beispiel, wie gesagt, also Folge von dem Ungehorsam war ja letztlich, als ihm damals der Samuel das vorgehalten hat, diesen Ungehorsam. Das Wichtigste, was für Saul blieb, war, ja, ehre mich doch vor dem Volk und vor den Ältesten, also gut auszusehen, trotz dieses Ungehorsam. Also das, was letztendlich nach der Überführung passiert ist, da ging es ihm hauptsächlich darum, wie stehe ich denn da? Wie sieht mich das Volk? Wie sehen mich die Ältesten? Und wenn man sagt, okay, was bedeutet das, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein? David war eindeutig ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich denke, sein Herz war nah bei dem Herzen des Allerhöchsten. Und es gibt eine Menge Beispiele, die genau das bestätigen und die genau diese Schlussfolgerung letztendlich belegen. David, übersetzt bedeutet Bruder oder Liebling, Liebling Gottes. Also interessant, denke ich, ist zu schauen, und die Frage ist immer, was nehmen wir aus dem Leben oder können wir aus dem Leben Davids mitnehmen? Also es erfolgte hier eine Auswahl, und das Interessante ist, diese Salbung zum König, die ist ja schon sehr früh passiert. Die ist ja zum Zeitpunkt passiert, da war Saul ja noch König von Israel. Und wir kennen die Geschichte, David war am Hof von Saul, und es ging ja damit los, dass er, weil Gott dem Saul einen bösen Geist gesandt hatte, hat er dort Zither gespielt, um den Saul irgendwie aufzumuntern. Und dieses Verhältnis, oder springen wir nochmal zurück zu diesem Mann nach seinem Herzen. Es gibt da eine Stelle, eine Vergleichsstelle, Apostelgeschichte 13, 22. Und nachdem er Saul verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Und dann heißt es, der meinen Willen tun wird. Und meine Frage oder meine Betrachtung geht dahin, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also war eindeutig das Auswahlkriterium für David. Wie gesagt, wir kennen die Geschichte, er hat eine Zeit lang am Hof gelebt. Und es ging eigentlich damals schon los, als diese Eifersucht von Saul hochkam, nachdem der Herr ihm diesen bösen Geist geschickt hatte. Und zwar fing das mit dieser Eifersucht an. Die Stelle haben wir auch schon alle gehört. Es war im Samuel 18,6, diese Stelle, wo David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen. Da heißt es, und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln, dreieckigen Harfen. Und die Frauen tanzten und sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Und in 18,8 heißt es, da ergrimmte Saul sehr, und diese Sache war in seinen Augen böse, und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Zu dem Zeitpunkt war David schon längst oder lange praktisch von Samuel als der König gesalbt. Das heißt, für mich eigentlich das Interessante ist, David wusste lange Zeit schon, dass er König sein wird und König werden soll im Haus Israel. Und wenn wir mal angucken, er hat angefangen, bei Saul Zither zu spielen. Wir haben dann später diese Geschichte, die ihr alle kennt, mit dieser Kampf gegen Goliath. Und wenn wir uns die Geschichte angucken, ich sage, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, was befähigte David, gegen diesen Goliath anzutreten? Ich denke, allein seine Beziehung, die er mit dem Herrn hatte. Also man findet interessanterweise, er bestätigt ja an der Stelle, als ihn Saul fragt, ja, du bist doch kein Krieger, ne? Wie willst du gegen diesen Goliath bestehen? Und er sagt, ja, ich habe gegen Löwen und gegen Bären gekämpft, und der Herr hat mir geholfen. Also der Herr war mit ihm. Und ich denke mir, man muss sich vorstellen, oder ich stelle mir vor, welcher Glaube oder welches Vertrauen war in David, in den Herrn, gegen diesen Goliath anzutreten, ja, mit einer Steinschleuder. Und es kann für mich eigentlich nur so sein, das kommt ja nicht aus irgendwoher, sondern das ist einfach schlichtweg auf Basis der Beziehung, die David mit dem Herrn hatte. Auf Basis der Begebenheiten, die David mit dem Herrn erlebt hatte. Und das beim Schafehüten oder beim Verteidigen gegen Löwen und gegen Bären. Und er hat sich letztendlich gestellt und hat diesen Kampf angetreten gegen Goliath. Und interessanterweise hat er ja die Steinschleuder als Waffe benutzt, hat sich 5 Kiesel gesammelt aus dem Bach. Wir haben da mal eine schöne Lehre gehört über diese Kiesel. Diese Kiesel im Bach, die sind ja schön glatt, rund, geschliffen durch die Mineralien im Wasser oder aber auch durch dieses Reiben untereinander. Und irgendwann kriegen die eine schöne, glatte, runde Form. Und das ist einfach so ein Synonym oder so ein wunderbares Beispiel, für Gläubige, sich schleifen zu lassen, die Ecken abrunden zu lassen, gegeneinander reiben oder auch in dem Strom des Wassers, in diesem mineralischen Strom des Wassers, das möglicherweise für den Heiligen Geist, für das Waschen im Wort steht, dieses Glattschleifen und dieses Rundschleifen, finde ich eigentlich ein tolles Bild für das, was gegen Riesen wirkt. Also was hilft gegen Riesen? Das, was diese runden, glatten Steine oder als Bild Gläubigen, die wirklich durch diesen Prozess des Schleifens oder durch diesen Prozess des Formens gegangen sind. Also einmal dieses wunderbare Bild. Betrachten wir uns weiter. Es fängt ja dann an, dass der Saul handgreiflich oder was heißt versucht, David zu töten. Es beginnt schon an seinem Hof. Er schleudert den Speer nach ihm. Es gibt letztlich eine Verfolgung von David über mehrere Jahre. Es gibt sehr viele Szenarien, die da passieren in dem Zusammenhang. Eine interessante ist diese Begegnung, die David mit Saul hatte in der Höhle von En-Gedi. Ich lese mal 1. Samuel 24,4. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Also er war wohl müde und wollte sich zum Schlafen niederlegen. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern: Das sei von dem Herrn fern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte. Meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Also man muss sich vorstellen, diese jahrelange Verfolgung, diese Situation, in denen der David war, und jetzt ergibt sich die Möglichkeit, da selbst Hand anzulegen. Und ich meine, jeder könnte verstehen, und ihr seht ja das, was seine Männer letztendlich ihm da geraten, und sie haben es sogar als Gott gewollt oder Gott gefügt dargestellt und gesagt: Jetzt hat Gott dir den Saul endlich in deine Hand gegeben. Aber ich denke, dass er ihn in seine Hand gegeben hat, war Gott gewollt. Aber Gott gewollt war nicht, dass sich David an ihm vergreift. Aber ich sage, jeder könnte oder hätte verstanden, wenn er das getan hätte. Man muss sich vorstellen, Saul hat mehrfach versucht, David zu töten, war ihm jahrelang verfolgt und hat kontinuierlich versucht, ihm habhaft zu werden und sich an ihm, ihn zu töten. Und ich sage, was braucht es zu sagen, da menge ich nicht mal selbst drin rum, da helfe ich nicht mal selbst ein bisschen nach, oder jeder kann verstehen, wenn ich da jetzt tätig werde. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, also wenn wir über Jahre hin verfolgt werden würden, Wie würden wir uns verhalten in so einer Situation? Jetzt endlich die Chance, dem einen Schlussstrich zu setzen, das zu beenden oder vielleicht auch diesem noch König. Und er war ja, wie gesagt, schon über Jahre hin als König gesalbt. Der wusste genau, ich bin eigentlich der König. Was für eine Herzenseinstellung braucht es oder ist notwendig, diese Sichtweise vorzulegen? Zu sagen, wer bin ich, dass ich mich an dem Gesalbten des Herrn vergreife? Dass ich dort selbst Hand anlege, dass ich da in diese Situation eingreife. Und ich denke, das ist das, was vielleicht damit ausgesagt ist, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also es war ihm wirklich in der Situation extrem dran gelegen, genau das zu tun, was Gottes Wille ist. Und ich denke, er war sensibel für Gottes Wille, sensibel zu erkennen, was eigentlich der Herr vorhat. Ich meine, David war nicht frei von Sünde, war nicht unfehlbar, wissen wir auch. Wir kennen die Geschichte mit dem Ehebruch, die Geschichte, dass er vom Grunde her den Mann, der Bathseba, nicht selbst getötet hat, aber hat es veranlasst. Wir wissen auch, dass er die Konsequenzen daraus, die der Herr ihm da auferlegt hatte, das heißt, das erste Kind aus der Ehe ist gestorben oder Gott hat es sterben lassen. Wir wissen aber auch, wie er sich verhalten hat, nachdem ihm Nathan damals dieses Bild vorgehalten hat. Und interessant finde ich eigentlich nur, nachdem er das Bild bekommen hat, dass er gar nicht diesen direkten Bezug hatte auf sich selbst, sondern Nathan hat gesagt, du bist genau der. Und das Beste oder das Interessante, was dann eigentlich schlichtweg passiert ist, es gab keine Ausrede, es gab kein irgendwas, sondern es gab genau dieses Erkennen und Bekennen, wow, was habe ich getan. Also keine Ausflüchte und ein wirkliches, das was wir ja auch gelesen haben, wirkliches Erkennen, Bekennen und ein Umkehren davon. Und es bestätigt eigentlich zu sagen, ja, da war eine extreme Sensibilität für den Willen Gottes. Also nachdem er dann wirklich den Willen Gottes erkannt hatte oder erkannt hatte, was er eigentlich getan hatte, dieses sofortige Beziehen auf sich selbst und dieses sofortige Bekennen, Erkennen, Buße tun und davon umkehren. Wir wissen, ich denke, ich möchte mal lesen, was er, kennen wir ja alle, Psalm 51 ab Vers 1. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, in Vers 3, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalem. Dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man die Stiere darbringen auf deinem Altar. Also diese find nach wie vor diese Psalmstellen sehr bewegend und sie zeigen ganz eindeutig eine Herzenshaltung der Buße und Umkehr. Eine Herzenshaltung, aber auch genau wissend. Und das ist das, wo ich denke, was Axel gesagt hat, dass David lebte im Neuen Bund. Genau wissend, wo alles herkommt und wo das alles möglich ist, wo diese Veränderung im Herzen oder am Herzen überhaupt nur möglich und machbar ist, nämlich bei dem Herrn. Und es gibt Stellen, also ich denke, David wusste genau, wo alles herkommt, wo wirkliche Herzensbildung und Herzensveränderung passiert. David war trotz seiner vielen oder der einigen Dinge, die in seinem Leben passiert sind und die er getan hat, extremst empfindlich für den Willen des Herrn. Also extremst darauf aus, zu tun, was der Herr will. Dem Herrn zu gefallen, den Willen des Allerhöchsten zu tun. Es gibt genügend Stellen. Und er wusste genau in den schlechten Zeiten, wo Stärkung herkommt. Es gibt zweimal die Stelle. Einmal gibt es diese Stärkung durch Jonathan. Und es gibt diese andere Stelle, wo er da auch mit dieser Bande da unterwegs war. Und ich glaube, die haben die Frauen und Kinder geraubt. Zickler, ja. Und die waren dann irgendwo richtig sauer und wollten eigentlich dem David ans Leder. Und er ging zum Herrn. Und wir lesen dann nur so schön. Und er stärkte sich im Herrn. Und wir fragen immer mehr, wie funktioniert denn das? Na, wie geht das? Und ich denke, es geht nur wissend und glaubend, dass genau das der Herr für uns hat. Dass der Herr genau das in diesen Situationen macht und möglich macht. Dass wir, wenn wir uns da aufmachen und sagen, Herr, das und das ist, da bin ich, verändere mich, stärke mich. David wusste ganz genau, wo all die Dinge herkommen, wo die Quelle ist von dem, was für ihn wichtig und notwendig ist. Die Quelle seines Glaubens und seiner Hoffnung. Die Quelle, wo er Kraft gezogen hat. Die Quelle, ja, der Buße und Umkehr. Die Quelle des Bekennens und Erkennens. Und er wusste, wo die Quelle ist. Und ich denke, er hat sich kontinuierlich an diese Quelle begeben. Und war kontinuierlich oder in seinem Herzen kontinuierlich interessiert und darauf aus, verbunden zu sein mit dieser Quelle. Und ich denke, das ist eigentlich das, worum es geht und das, was wichtig ist. Und das, was wir nehmen dürfen und mitnehmen dürfen. Und ich denke, David ist ein wunderbares Beispiel für ein Herz nach dem Herzen des Herrn. Und ich denke, er wurde schon so ausgesucht vom Herrn. Man könnte fragen, der Herr hat ja auch Saul ausgesucht. Hat er dieses Kriterium da nicht angewandt? Ist müßig. Interessant ist es. Es gibt eine Stelle, wo der Herr das Herz von Saul verändert hat. Also auch der Herr hat Herzensarbeit bei Saul getan, um ihn zu diesem König zu machen, der eigentlich dem Willen oder der Vorstellung von Gott entsprach. Aber vielleicht gab es in seinem Herzen Bereiche, wo er sich nicht verändern lassen wollte oder wo keine Bereitschaft war, ja, wo eben keine Bereitschaft war, sich zu verändern. Und Saul war ja wirklich ein stattlicher Mann, sage ich mal. Ja, man liest es ja immer, er war eigentlich mal größer wie die anderen, war, denke ich, gut gebaut. Also sehr, sehr nach dem Äußeren ausgesucht. Eine Herzensveränderung, die gab es, aber es gab aber nach wie vor diese Widerspenstigkeit, dieses eigene oder ich weiß vielleicht besser, wie es ist oder ich weiß es. Also nicht dieses Bedürfnis, dieser konkret extremer Gedanke oder Wille, dem Herrn zu folgen. Also es gibt einige Stellen, wo man sagt, naja, der Herr hat zwar gesagt, aber wir haben dann doch das, was der Herr gesagt hat, ein Stück hin abgewandelt, so wie es uns gefällt. Und ich denke, wir dürfen immer mal gucken, ob wir da auch nicht ein bisschen gefährdet sind in der Richtung, Dinge, die der Herr vorgibt und die der Herr sagt, für uns mundgerecht umzufunktionieren. Nur so ein Gedanke, aber für mich ist eigentlich ja der David ein wunderbares Beispiel, wie extrem er interessiert war. Und ich denke, dieses extreme Begehren, Gott zu gefallen, hat ihn nicht davor bewahrt, sündig zu werden. Trotzdem, nachdem man ihm das vorgehalten hat, gab es eigentlich kein Thema und er war sofort wieder in der Spur. Es gibt auch andere Situationen, aber ich sage, wir erkennen eigentlich vom Grunde, immer dann hat er sehr schnell erkannt, das war nicht im Willen des Herrn. Konsequenzen hat es dafür letztlich gegeben, aber ja, für mich ist es dieses lebende Beispiel, ein Mann nach dem Herzen des Herrn. Und wenn wir uns so anschauen, frage ich mich immer, wie schätzen wir denn unser eigenes Herz ein? Ist natürlich eine ganz schwierige Frage, oder? Und wir wissen, dass es ganz schwierig ist, sein eigenes Herz zu bewerten. Der Heilige Geist hilft uns dabei und überführt uns an Dingen, die möglicherweise noch in unseren Herzen sind. Wir wissen aber genau, Gott ist ein Kenner der Herzen und Gott weiß eindeutig, was in unseren Herzen ist. Ich denke, mit unserem eigenen Herzen müssen wir vorsichtig sein, weil das Wort ja da eindeutig ist. Und das Wort sagt, unser Herz ist krank. Wir brauchen Berührung, wir brauchen Heilung und Wiederherstellung und wir brauchen das Business des Herrn an unserem Herzen kontinuierlich. Wir brauchen dieses in richtiger Haltung vor ihn zu kommen und die Dinge von David oder diese Verse von David zu beten, Herr, erschaffe in mir ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Und wenn man zurückschaut, können wir sagen, sehen Sie ja von der Lehre gar nicht neu. 26 oder vielleicht lange vorher gab's ähnliche Lehre. Ja, vielleicht kann man sagen, was haben wir damit gemacht? Ich weiß es nicht, wir haben es beherzigt, aber vielleicht nicht extrem genug. Und vielleicht nicht konstant genug, aber das ist müßig. Ich fand es nur insofern interessant. Und es gibt noch danach noch weitere Lehren und Predigten, die genau in diesem Thema sind. Es ist ein dauerndes Thema. Und ich denke, wir dürfen an diesem Thema anhaltend bleiben, weil wir kontinuierliches Wirken und Berührung in unseren Herzen brauchen. Und ich denke, das ist das, was der Herr hat und was er tun will und tut. Ich habe ja schon oft genug gesagt, jeden Tag ein bisschen mehr Heil und jeden Tag ein bisschen mehr wiederhergestellt. Das ist das, was er will. Ich denke, es ist an uns, sich das abzuholen, dieses Okay und dieses Ja in sich zu haben und nicht nachzulassen, ja, sich um diese kontinuierliche Veränderung zu bemühen.